Schulabsentismus. Dieser Begriff steht für das Fehlen von Kindern und Jugendlichen in der Schule. Wie hoch die Zahl dieser dauerhaft fehlenden Schüler in der Bundesrepublik ist, weiß man nicht, denn es gibt schlicht keine Statistik. Aber man geht davon aus, dass vor 2019 5 bis 10% der Schüler betroffen waren und sich diese Zahl nach Corona stark erhöht hat auf mutmaßlich 25 bis sogar 35%. Über die Ursachen und den Umgang mit Schulabsentismus spreche ich jetzt mit dem Lehrer, Fußballtrainer und Autorin Jonas Schreiber. Schönen guten Tag.
Schön, dass ich da sein darf.
Spätestens seit den Corona-Jahren sind Lehrer immer stärker mit dem Phänomen des sogenannten Schulabsentismus konfrontiert, kurz gesagt mit der Schulverweigerung. Es gibt zwar keine aussagekräftigen bundesweiten Zahlen dazu, aber eben doch die Einschätzung, dass das sehr stark angestiegen ist. Wie sieht da Ihre Erfahrung aus?
Also sowohl meine Erfahrung aus dem Schulalltag, ich war jetzt auch schon an verschiedenen Schulen tätig, also von Kollegen auch in ganz Bayern. Da bin ich ziemlich gut vernetzt an verschiedenen Schulen, ist da das Gefühl bzw. der subjektive Eindruck eben extrem stark, dass da die Zahlen nach Corona nochmal höher gegangen sind bzw. Corona eben nochmal so ein Beschleuniger war, dass das ganze Thema nochmal Fahrt aufgenommen hat.
Wie ist es in den Klassen, die Sie unterrichten? Was würden Sie sagen, wie groß sind die und wie viele Schüler gibt es da, die dauerhaft fehlen?
Die Frage ist immer, wie definiere ich dauerhaft fehlen? Also wir haben viele Schüler, die systematisch krank machen bzw. nicht da sind, zu spät kommen oder eben ja, systematisch eben dann fehlen im Unterricht. Das ist jetzt schwer in Zahlen zu sagen. Klar, ich habe es von meiner Schule Gefühl, wie es bei mir ist und von den Kollegen eben, was die dann so erzählen. Aber ich würde schon sagen, dass es pro Klasse zwischen 2 und 5 Schülern sind, die da regelmäßig gezielt krank machen bzw. eben chronisch dann fehlen, heißt einmal die Woche mindestens und wir da schon versuchen, hinterher zu sein, aber das ein ziemlich langwieriger Prozess ist, dass man da eben Attestpflicht oder Amtsarztpflicht dann für die Schüler bekommt.
Darauf gehen wir nochmal näher ein, auch auf diesen Begriff krank machen. In Schleswig-Holstein, da hat die Bildungsministerin bei der Uni Flensburg einen Studienauftrag gegeben, die bisher leider einzigartig ist. Da geht es um Schulverweigerung und Abbrüche seit 2024. Schulverweigerung und Schulabbruch hängt ja sehr eng auch miteinander zusammen. Demnach gibt es vor allem bei Schülern der 9. Klasse massive Fehlzeiten. Welche Erklärung haben Sie als Realschullehrer dafür?
An unseren Schulen, wo ich Kontakt habe, da ist es auch speziell in der 9. und 10. Klasse extrem der Fall, dass es dann eben zum Abschluss hin mehr wird, also dass die Schulabstinenzen dann mehr werden. Das zeigen ja auch das Deutsche Schulportal. Das hat auch ab der 7. und 8. Klassen die Aussage, dass eben da ab da dann 20-25% der Schulzeit gefehlt wird von ungefähr 4% der Schülern. Woran das liegt, kann ich jetzt nicht primär sagen, aber ich gehe davon aus, dass da die Schüler dann eben merken, dass es vielleicht hinten raus also doch enger wird mit den Prüfungen und mit den Leistungsanforderungen und dementsprechend da die Abstinenz dann ein willkommener Ausweg ist und das dann eben gerne genutzt wird.
Jetzt haben Sie ja gesagt, es gibt Schüler, die krank machen. Das heißt also, die geben dann ärztliche Atteste ab, die mehr oder weniger unglaubwürdig sind, beziehungsweise dürfen sie ja für 3 Tage sowieso generell von ihren Eltern entschuldigt werden. Welche Möglichkeiten haben Sie als Lehrer überhaupt, darauf zu reagieren?
Also primär müssen die jetzt kein Attest abgeben, sondern die, wie Sie richtig gesagt haben, können sie die ersten 3 Tage eigentlich krank sein, von den Eltern entschuldigt sein und das wird eben sehr systematisch genutzt. Heißt, ich habe mich letztens mit einer Sekretärin unterhalten als Beispiel, haben wir uns eben auch über das Thema Abstinenzen unterhalten und sie hat sich auch aufgeregt, dass da so viele Schüler immer nicht da sind oder zu spät kommen. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, dass eine Mutter letztens bei ihr angerufen hat und gesagt hat, ja, ihr Sohn kommt heute nicht in die Schule. Und dann die Begründung eben gesagt hat, ja, sie schreiben eine Prüfung und der Sohn hat darüber eben nicht gelernt. Das ist natürlich extrem, wenn das ihr so ins Gesicht gesagt wird. Das sagen mir die Schüler dann natürlich auch so ins Gesicht, dass sie dann chronisch dann krank machen, wenn es eben um eine Prüfung geht, wo sie dann denken, dass es nicht lohnenswert ist, beziehungsweise sie eben nichts gelernt haben. Was ich da nicht verstehe, ist, was die Schüler auch anscheinend nicht verstehen, dass die Prüfung logischerweise irgendwann anders nachgeholt wird und dann die Prüfungshäufigkeit ja in dem Zeitraum, wo sie dann da sind, extrem erhöht wird. Das kommt extrem häufig vor. Was dann wir natürlich probieren, allerdings geht es erst nach einer gewissen Zeit. Also ich kann es nicht direkt vom Schuljahresbeginn ansagen, sondern ich kann es erst dann nach den Herbstferien irgendwann, wenn es dann eine extreme Häufigkeit erreicht hat, kann ich dann zur Schulleitung gehen und da eben eine Attestpflicht dann verlangen. Diese Attestpflicht muss dann eben von einem Arzt oder attestiert werden, wenn der Schüler dann nicht in der Schule ist. Heißt, da ist schon mal ein gewisser Mehraufwand dann für die Eltern da. inzwischen auch ja kostentechnisch, aber da reichen dann punktuell dann auch nur Bestätigungen vom Arzt, dass der Schüler dann eben da war und dann eben nicht in die Schule kommen kann. Und wenn es dann weiterhin extrem häufig ist, klar, wenn jetzt ein Schüler sich ein Bein gebrochen hat oder schwerwiegendes Problem hat, dann natürlich nicht. Dann kommt auch keine Attestpflicht, weil es ist ja dann ersichtlich. Aber wenn es eben diese systematisch ist und wenn dann eben die Attestpflicht auch dann nicht mehr reicht, weil da eben auch die Häufigkeit zu hoch ist, dann geht es weiter zum Amtsarzt. Heißt es dann vom Staat ein vorgeschriebener Arzt, wo dann die Schüler bzw. die Eltern vorstellig werden müssen und der das Ganze dann eben attestieren muss, dass dann der Schüler da nicht da war. Die Folge wäre in der Theorie, wenn das Attest nicht vorliegt, dass dann die Note 6 für eine Prüfung kommt, beziehungsweise normalerweise auch, dass die Polizei bzw. das Jugendamt in meinen Augen dann eingeschaltet werden muss, weil der Schüler hat Attestpflicht und erscheint nicht zur Schule. Genauso bei der amtsärztlichen Attestpflicht. In der Theorie schaut es dann eher so aus, dass wir dann sehr weich damit umgehen. Heißt, wenn der Schüler dann das Attest nicht am nächsten oder übernächsten Tag der Genesung wieder in die Schule gebracht oder eine Prüfung geschrieben wurde, dann trage ich ihm logischerweise im ersten Moment eine 6 ein, weil er hat nichts geliefert. Allerdings kommt dann oft vor, dass dann zufällig das Attest dann halt 3-4 Wochen später noch auftaucht und dann beugen wir uns leider zu oft dem Ganzen, dass wir sagen, okay, das zählt, er darf die Prüfung nachschreiben und nicht, dass wir das mal durchziehen und die Konsequenz dann walten lassen, eben dass die Note 6 dann bestehen bleibt.
Wie kann man denn diese fehlende Konsequenz erklären? Es ist ja natürlich eine große Belastung, auch wenn man immer wieder Leistungskontrollen nachschreiben muss. Ne? Das ist ja auch ein zeitlicher Aufwand. Und das Einschalten der Polizei wird wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so häufig betrieben wie noch früher. Aber woher kommt das, dass die Schulen da nicht konsequenter durchgreifen?
Ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Trend, dass generell Konsequenzen nicht mehr so erwünscht sind. Punkt 1, aber auch Punkt 2, dass die Schulen für sich gelernt haben, dass es ein extremer bürokratischer und juristischer Aufwand kommen kann bei solchen Themen, wenn man deshalb dahinterher wäre. Ich hatte auch mal die Freude mit einem Anwalt von einem Elternteil, weil ich das Kind angeblich unfair behandelt hätte und schlechte Noten verteilt hätte. Die anderen Kollegen mussten die gleichen schlechten Noten verteilen. Aber da ist eben die Hemmschwelle zur anwaltlicher Beratung relativ schnell da. Und das ist natürlich dann extremer bürokratischer, aber auch zeitlicher Aufwand, der dann dahinter steckt. Und darum gehe ich da stark davon aus, dass eben da die Hemmschwelle von vielen Schulen gering ist, dass man da eben was macht, weil man eben den Rattenschwanz, der dahinter steckt, auch kennt. Da wäre jetzt halt mein Wunsch natürlich, dass da vom Kultusministerium bzw. von der Politikseite dann ein klares Vorgehen wäre, dass da überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage ist, sondern dass es ganz klar einen Eskalationsstufenkatalog in Anführungszeichen gibt, wo einfach jeder Bescheid weiß, du machst das, dann folgt das, speziell jetzt bei der Abstinenz. Das ist so jetzt meine Erklärung für das eher lasche und schwammige Umgehen von den Thematiken.
Wie gut ist denn die Zusammenarbeit der Schulen mit den Eltern? Also eigentlich müssten die ja an einem Strang ziehen, um ein Kind wieder dazu zu bringen, in die Schule zu gehen. Und wann vor allem werden auch Psychologen oder so eingeschaltet? Denn es stehen ja oft genug wirklich auch psychische Probleme offensichtlich dahinter.
Gut, das sind mehrere Fragen. Also generell haben viele Schulen haben einen Schulpsychologen. Klar, nicht alle Schulen haben einen festen Zugeordneten, der bei denen dann ist. Da schicken wir die Kinder dann auch hin, wo wir dann einfach hoffen, dass da der Schulpsychologe dann mehr rausbekommt, was die Probleme von dem Kind sind. Klar, wenn ich dann einen Schulpsychologen habe, der alle 2 Tage nur kommt und dann sich um 1000 Kinder kümmern müsste, das funktioniert natürlich nicht. Zu den Eltern habe ich ja vorhin schon eine kurze Geschichte mit dem Sekretariat erzählt, wo das Elternteil dann das Kind schützt. Dieser Anteil, glaube ich, war schon immer da oder es gab schon immer einen Anteil an Eltern, die eben helikoptermäßig das Kind vor allem beschützen wollten und eben einen Anteil, dem das relativ egal war, was mit dem Kind passiert, weil es mit ihrem eigenen Leben eben überfordert ist. Aber diese beiden Extremen nehmen in meinen, unseren Augen deutlich zu. Heißt, dass wir jetzt da keine Randerscheinungen mehr haben, sondern eben, dass das immer mehr in die Mitte tendiert, also immer einen größeren Teil annimmt. Heißt, wir haben die Eltern, die eben anrufen und sich schützen vor das Kind stellen, das arme Kind, das muss jetzt nicht in die Schule und nicht die Prüfung schreiben, weil es nicht gelernt hat. Und auf der anderen Seite Eltern, die völlig überfordert sind, beziehungsweise keinen Zugriff mehr aufs Kind haben oder eben auch gar kein Interesse haben, was in der Schule abgeht. Wir haben bei uns Digitalisierung, Schlagwort, haben wir eine App, wo wir mit den Eltern kommunizieren können und da tragen wir auch immer die Abwesenheit ein. Heißt, wenn ein Schüler zu spät kommt, dann kriegen die Eltern automatisch eine Information auf ihre App beziehungsweise aufs Handy im Idealfall und werden informiert. Oft haben die Eltern diese App gar nicht installiert, beziehungsweise auch in der 8., 9., 10. Klasse überhaupt nicht, weil sie scheinbar kein Interesse haben, diese App zu haben und reagieren dementsprechend da nicht drauf. Die Sekretariatsdamen, die müssen dann da immer wieder hinterher telefonieren, wo das Kind denn ist, beziehungsweise dass das Kind nicht da ist. Aber die Eltern können auch heutzutage eben über diese App das Kind krank schreiben oder krank melden, was natürlich die Hemmschwelle wieder senkt. Und das ein oder andere Kind ist auch relativ fuchsig und hat natürlich den PIN und macht es dann auch in Eigenregie, sage ich mal, ohne dass die Eltern es dann zwingend mitbekommen. Und das sind natürlich dann Punkte, die da alle mit reinspielen.
Also aus meiner Schulzeit, um das mal einzuwerfen, kenne ich das noch so. Ich bin in der DDR zur Schule gegangen, dass einmal im Jahr der Lehrer zu meinen Eltern nach Hause gekommen ist. Also der ist wirklich zu jedem Schüler einmal pro Schuljahr nach Hause gegangen, hat sich mit den Eltern zu Hause unterhalten, konnte sich natürlich auch so ein bisschen Eindruck verschaffen und hatte eben einen direkten Kontakt. Was halten Sie denn davon, so in diesen Zeiten der Digitalisierung, wo sich jeder auch natürlich dahinter verstecken kann und es gar keinen direkten Kontakt mehr so richtig gibt? Oft.
Das sehe ich genauso. Ich sehe es auch als schade an, dass ich mit sehr vielen Eltern überhaupt gar keinen Kontakt mehr habe. Wenn, dann kriege ich mal eine kurze Nachricht, muss froh sein, wenn ich da eine Anrede bekomme und mit einer höflichen E-Mail oder mit einer höflichen WhatsApp-Nachricht am Ende des Tages über diese App. Die Distanz oder der professionelle Abstand ist da überhaupt nicht mehr da, sondern ich schreibe halt so, wie wenn ich jetzt halt irgendjemanden, den ich besser kenne, mal schnell schreibe, du, was ist eigentlich los, so nach dem Motto. Das sehe ich aufgrund der Digitalisierung als sehr schade an, weil der persönliche Kontakt nicht mehr da ist. Und natürlich, wie gerade eben schon gesagt, dass die beiden Extremen mehr werden und dadurch der Kontakt zu den Eltern dann auch nochmal weniger wird, die es gar nicht interessiert, weil sie vielleicht die Sprache nicht können, weil sie berufstätig sind und die ganze Zeit unterwegs sind oder. Und dann natürlich die anderen, die helikoptermäßig das Ganze machen, wo man dann sehr, sehr aufpassen muss, was man mit denen kommuniziert und wie man es kommuniziert. Aber natürlich der persönliche Augenkontakt ist immer das Angenehmste und das Schönste, nur das nimmt leider sehr ab.
Seit Corona steigen ja die Zahlen für psychische Erkrankungen und Angststörungen von Kindern und Jugendlichen. Laut des jüngsten Schulbarometers der Robert-Bosch-Stiftung fühlt sich ein Viertel der Schülerschaft in der Bundesrepublik psychisch belastet. Diverse Studien kommen auch zu dem Ergebnis, dass um die 20% der Minderjährigen mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Und in dem Schulbarometer benennen die Schüler selber als zweitgrößte Sorge direkt nach Angst vor Kriegen den Leistungsdruck in der Schule. Können Sie das aus Ihrer Arbeitsrealität bestätigen? Gibt es wirklich diesen hohen Leistungsdruck in der Schule?
Ich glaube, Druck ist generell eine sehr subjektive Sache, wo jeder einzeln damit umgeht. Allerdings, wenn ich jemanden beibringe, nicht mit Druck umzugehen, Stichwort wieder Helikoptereltern, dann habe ich nie die Möglichkeit zu wissen, was könnte eigentlich das Kind leisten. Ich bin jetzt halt auch kein Freund davon, dass diktaturmäßig jetzt halt der Druck von oben nach unten diktiert wird, sondern ich bin eher ein Freund davon, in einem leistungsgerechten, aber auch leistungsorientierten Bereich zu arbeiten, sodass die Kinder klar wissen, was Sache ist. Aber wir sagen denen oft nicht, und da sind die Noten dann natürlich auch ein großes Vehikel, wir sagen denen nicht mehr, wo sie stehen, beziehungsweise trauen uns nicht mehr, das zu sagen, weil das Gefühl, der Druck wird dann zu groß. Also dahingehend, ja, ich kenne die Zahlen auch. Das sind 50% der psychischen Auffälligkeiten, die diesen hohen Druck angeben. Aber ich stimme nicht zu, dass es ein zu hoher Druck ist. Warum? Wenn ich mir die Schulnoten bzw. die Ergebnisse generell von meinen Schülern, aber auch vergleichsweise anschaue, sei es PISA oder sei es andere Studien oder Studienerhebungen, dann sehen wir, dass die Leistungen immer schlechter werden der Schüler. Allerdings werden gleichzeitig die Einser-Abiturienten immer mehr. Das bedeutet für mich, da ist eine extreme Diskrepanz da, dass wir die Leistungen intern, also in Deutschland oder in den Bundesländern absenken, um ja niemanden auf die Füße zu treten, um den Druck zu minimieren, weil wir gerade den Druck hatten. Und das sehen wir dann im internationalen Vergleich, sei es in den PISA-Ergebnissen, wo wir schlimmer dran sind wie 2000, wo es den großen Aufschrei gab und mindestens ein Schuljahr den Spitzenwerten hinten dran sind. Diese Kombination ist, glaube ich, problematisch, dass wir den Kindern eben nicht mehr den Druck positiv gesehen überhaupt zutrauen, ihnen zu sagen, in welchen Fächern bist du gut oder was kannst du gut. Dadurch lernt das Kind ja auch, sich zu orientieren, okay, das taugt mir, das gefällt mir und das gefällt mir vielleicht nicht, sondern wir wollen möglichst keinem auf die Füße treten, wir wollen möglichst, dass alle Sieger sind, wir wollen keine Verlierer mehr im Sport haben und das ist irgendwo eine Diskrepanz, die dann natürlich einhergeht und dadurch natürlich dem Kind gar kein Druckgefühl mehr beibringt, sondern es ist eh wurscht, bayerisch gesprochen, was das Kind macht, es ist eh überall gleichwertig und da ist natürlich dann ein Druckgefühl deutlich subjektiv höher da, als wenn ich das anders beigebracht bekommen hätte.
Aber wie erklären Sie sich diese Entwicklung, dass zum einen Teil die Schulen, und das war auch schon vor Corona so, die Leistungsanforderungen immer weiter nach unten nehmen und auf der anderen Seite die Schüler sich aber zunehmend unter Druck gesetzt fühlen? Was passiert da?
Ich glaube, wir nehmen den Kindern viel zu viel ab. Sei es Mama, Papa fahren das Kind mit dem Auto dann vor die Schule, dass es ja nicht gehen muss oder ja nicht radeln muss. Wir packen das Kind so in Watte, dass es ja nicht hinfallen kann und ja nicht lernen kann, was es bedeutet, mal einen Fehler zu machen und damit die Konsequenz dann zu spüren. Und dahingehend ist es ja dann auf alle Lebensbereiche dann auch zu übertragen. Aber ich lerne ja nur durch Fehler und Irrtum, dass ich immer wieder was probiere und dann sehe, okay, das klappt oder das klappt nicht. Und diesen Punkt, dass das Kind lernen soll oder lernen kann über einen Fehler, über ein Versagen, das wollen wir dem Kind extrem wegnehmen als Gesellschaft, weil wir dem Kind das eben ersparen wollen, was ja gut gemeint ist, aber am Ende des Tages nicht unbedingt die gute Konsequenz dann hat. Und das machen wir dann auch eben in der Schule, dass wir da die Ansprüche senken, sei es in den Abschlussprüfungen oder sei es dann generell in unseren Lehrplänen, weil wir eben dem Kind nicht mehr so viel zutrauen wollen, wie es mal war, was ich persönlich schade finde, weil die Kinder sind nicht doofer und nicht klüger wie früher, sondern wir erwarten einfach deutlich weniger von ihnen. Das macht dann natürlich irgendwo diese Orientierungslosigkeit beziehungsweise diese Schulangst, dann, wenn eine Leistung ansteht, dass ich dann doch vielleicht versagen könnte, weil das Kind ja irgendwo im Inneren auch weiß, dass es nicht wirklich gut vorbereitet ist.
Sie sind ja auch Fußballtrainer. Also mich erinnert das, was Sie jetzt sagen, so ein bisschen an so einen Trainingseffekt. Ja, also nur wenn ich dem Körper immer wieder etwas zutraue und lerne, ich kann über gewisse Grenzen hinweggehen, dann kann ich auch ein Zutrauen zu mir selber finden und meine Leistung steigern. Muss man das so ein bisschen verstehen?
Absolut. Die Resilienz ist einfach nicht mehr so da, wie sie da war. Und das ist, finde ich, extrem schade, weil am Ende des Tages schadet es ja dem Kind mehr, als dass der Erwachsene mal harte Worte spricht und dann eben das Kind Klarheit hat, wo es steht oder was passt, was nicht passt, was sich gehört in der Gesellschaft oder was es nicht gehört. Das war ja auch vorhin dann das Thema, was wir mit der Schulabstinenz dann hatten. Dadurch, dass wir die Regeln nicht mehr klar definieren für alle, sondern sehr, sehr schwammig und das dann eben auch dementsprechend ausleben, hat das Kind überhaupt keine Orientierungspunkte mehr, was richtig ist, was falsch ist, was sich in der Gesellschaft gehört, was Normen sind. Und das überträgt sich dann eben auf die ganzen Punkte. Am Ende hat das Kind dann keine Resilienz und ist dann logischerweise schneller depressiv, schneller gefühlt unter Druck, was dann natürlich wieder sich auf die Psyche auswirkt. Um nochmal kurz auf den Fußball zu kommen, ich war jahrelang im Nachwuchsleistungszentrum tätig, im Fußballnachwuchsleistungszentrum und habe da natürlich immer noch die Kontakte zu den Trainern. Ich bin jetzt momentan nicht mehr. Und auch die Trainer, die in der Spitze des Jugendfußballsports in Deutschland tätig sind, bestätigen mir genau die gleiche Entwicklung, wo ja eigentlich ein Kind, was Fußball spielt, hat ja eigentlich Lust intrinsisch, dass es jetzt halt Sport macht, dass es besser wird. Aber auch die sagen mir, dass die Masse an Kindern, die diese Gier, die diese Lust, diese Resilienz hat, extrem geringer wurde. Für die ist es überspitzt gesagt auch wieder wurscht, weil die haben eine breite Masse und die können sich die besten Jungs aussuchen. Aber dass die breite Masse eben da in genau diesem Thema Belastung, Druck deutlich zurückgegangen ist. Und dann frage ich mich immer, wie schaffen wir es dann in der Schule, wo Kinder dann natürlich nicht für alles so motiviert sind, wie für das, wo sie sich aussuchen. Wie schaffen wir es da, die Anforderungen hochzuhalten?
Wie ist es denn innerhalb der Lehrerschaft? Also gibt es da Diskussionen im Lehrerzimmer bei Schulkonferenzen darüber, dass man den Schülern wieder mehr abverlangen sollte und dann sagen welche, nein, das ist schon okay, dass wir zum Beispiel Zensuren nicht mehr laut sagen, wenn meinetwegen eine Gedichtkontrolle stattfindet oder so. Wie sehen Sie das? Gibt es da auch eine Spaltung innerhalb der Lehrerschaft?
Das würde ich definitiv so sehen. Klar, es gibt viele Kollegen, die es so sehen wie ich. Das ist auch von meinem subjektiven Eindruck her die Mehrheit, die eher sagt, wir sollten wieder mehr dem Kind zumuten, wir sollten wieder mehr dem Kind abverlangen, weil das eben das Kind dann weiterbringt. Aber es gibt natürlich auch viele Kollegen, die sagen, ah, jetzt geben wir eben noch eine mündliche Eins oder wir machen nochmal hier ein Referat, dass die Note verbessert werden kann, was ich in meinen Augen wieder als unfair den anderen Schülern gegenüber finde, weil jetzt hat das Kind eine Extranote, eine geschenkte Extranote und das andere Kind, was sich dann vielleicht über das Jahr mehr angestrengt hat, hat es dann eben nicht. Klar, da gibt es auch Diskussionen. Und da gibt es dann auch immer wieder dann in den Konferenzen dann das ein oder andere, was man dann eben ausdiskutieren muss. Aber man weiß natürlich, welche Kollegen da eher auf der einen oder auf der anderen Seite sind, ohne jetzt zu bewerten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber da die Diskussion gibt es auf alle Fälle. Auch hier wieder würde ich mir mehr Klarheit von oben, von der Politik eben wünschen, dass gesagt wird, so und so ist die Situation und so wollen wir es machen. Und wir setzen die Standards nicht runter und wir erwarten jetzt halt das, was wir erwarten möchten. Und da müsste ich eben dran angepasst werden.
Was konkret könnte denn die Politik aus Ihrer Sicht unternehmen, auch in Bezug auf den Föderalismus? Sollte da doch zentraler agiert werden? Und welche Möglichkeiten sollte die Politik jetzt den Lehrern, den Schulen auch einräumen?
Also ich glaube, am Föderalismus können wir wenig verändern. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer zwingend notwendig ist, dass dann alle Schulsysteme gleich sind. Klar, eine Vergleichbarkeit wäre gut, weil das Abitur in Bayern ist nicht das gleiche wie in Berlin oder in Hamburg. Dahingehend wäre das natürlich fair, dass man da einen Abschluss zumindest vergleichen kann. Allerdings sehe ich jetzt das Problem eher, dass die Bundesländer unterschiedlich vorgehen mit der Härte, wie ich Regeln durchsetze. Und das wünsche ich mir, dass klare Leitplanken für uns als Schule vorgegeben werden, wie wir was machen können, in welchen Situationen, sei es Handynutzung im Schulgelände, sei es Rauchen auf dem Schulgelände, sei es zu spät kommen, sei es nicht erscheinen und dann aber auch die logische Konsequenz daraus, dass das ganz klar kommuniziert ist. Aktuell ist es ja sehr schwammig formuliert, weil dann kann jeder irgendwo seinen Weg finden. Und das ist, glaube ich, dann nicht unbedingt die Lösung, sondern wir wollen ja alle in die gleiche gesellschaftliche Richtung laufen und da braucht es eben dann gemeinsame Leitplanken, wo wir uns dann hangeln können. Und das wäre so mein Wunsch, dass man eben sagt, so ist es und so machen wir es in einem Rahmen, der natürlich für alle akzeptabel ist. Und hinsichtlich der Leistungserhebung bzw. Leistungsbewertung, das geht ja bis zur Universität. Ich habe mich vor kurzem mit einem Professor aus einer Mathe-Universität unterhalten, der meinte, dass halt von oben dann die Anweisung kommt, dass sie ihre Leistungsanforderungen, wie auch immer die das dann angeben, dass sie die dann zurückschrauben sollen. Und das ist in meinen Augen natürlich wieder kontraproduktiv. Wenn ich wieder weniger von meinen Kindern erwarte, dann haben sie natürlich auch weniger, was sie dann leisten können. Das ist ja ganz normal dann in dem Fall der sogenannte Pygmalion-Effekt. Hohe Anforderungen haben bessere Ergebnisse.
Ja, das scheint irgendwie völlig verloren gegangen zu sein, diese Einsicht. Stichwort Migration, worin könnte da auch mit eine Ursache liegen, dass wir ja doch in den letzten 10, 15 Jahren verstärkt natürlich Schüler mit Migrationshintergrund haben?
Ich glaube, komplett pauschalisieren kann man das wie alles im Leben definitiv nicht. In meinen Schulen, wo ich bis jetzt war, habe ich einen Migrationsanteil von 50-90%. Die Kinder sind alle in Deutschland geboren oder zu sehr, sehr großem Anteil, haben alle einen deutschen Pass, sehen sich allerdings nicht unbedingt als Deutsche. Das einfach nur vorweg, ohne Wertung. Und ich glaube, da kommen viele Personen eben aus Kreisen, die jetzt halt nicht unbedingt bildungsnah sind, sondern eben auch bildungsfern. Aber komplett auf Migration, das Thema kann man jetzt auch nicht schieben, weil wir auch jetzt viele deutsche Kinder haben, die jetzt hier schon seit längerem leben mit ihren Familien, also über mehrere Generationen hinweg, wo die Probleme ähnlich sind. Pauschalisieren auf Migration kann man es nicht, aber natürlich ist die Häufigkeit unter Migrationskindern deutlich höher, weil da eben die bildungsferne Schicht deutlich mehr vorhanden ist, leider.
Über Ursachen für den zunehmenden Schulabsentismus und Möglichkeiten, dem entgegenzuarbeiten, sprach ich mit dem Lehrer und Autoren Jonas Schreiber. Vielen Dank.
Gerne.